In der Mitgliederversammlung dieser Woche haben wir uns einen Visionssatz für das kommende Jahr vorgestellt, für das 26, wo wir zusammen so in unserem erweiterten Leitungsteam, also im Vorstand Plus, entwickelt haben. Und der lautet: Glaube, der begeistert, Hoffnung, die lebt und Gemeinschaft, die trägt. Und uns hat der Satz mega angesprochen und jetzt haben sie gedacht, es wäre mega lässig, wenn wir ja, die Wörter oder die Aussagen auch wir könnten vertiefen in die Predigten und miteinander so schauen, was könnte uns im 26 erwarten, wo wir so drauf bauen. Und in dem und in zwei weiteren Gottesdiensten werden wir die drei verschiedenen Aussagen je einfließen lassen. Und heute starte ich mit dem Glaube, der begeistert. Was macht es aus, wenn jemand voller Freude zum Beispiel von seinen letzten Ferien erzählt oder von seinem Restaurantbesuch oder von seinem neuesten Auto erzählt? Da siehst du doch eine Person wahrscheinlich von dir, erinnerst du dich vielleicht gerade jemanden, der jemand so geschwärmt hat von etwas und dann denkst du vielleicht, ah ja, sollte ich auch mal dort in die Ferien gehen oder sollte ich auch mal in das Restaurant gehen, was ist jetzt das genau? Aber wenn jemand so voller Begeisterung von etwas erzählt, dann ist das wie so ein bisschen ansteckend und macht einfach wie auch so ein bisschen lustig und denkt, ja, das ist echt auch noch etwas. Und es gibt ja auch verschiedene Leute, die das wirklich so als Beruf ausüben, Botschafter von so bestimmten Produkten. Und geht zum Beispiel ja mal an BA oder so, da hast du X-Stands, die voll so Promoter sind und ihr Produkt vertreten. Und ja, es ist manchmal gar nicht so einfach, so zu sagen, nein, ich will es jetzt gleich nicht und so. Darum tue ich zum Beispiel alle meine Nahrungsgewürze lieber online bestellen. Weil wenn du da immer einen hast, der da noch heimkommt, dann wird er sicher noch etwas mehr antreiben. Genau, aber so, ja. Und gleich, es ist ja irgendwie mega schön, haben sie so eine Leidenschaft für ihr Produkt. Und in der englischen Bezeichnung gibt es sogar, die heisst Technology Evangelist. Und das heisst zu Deutsch eigentlich ein Technikprediger oder ein Technikmissionar. Also das ist wie ihren Job eigentlich, wo sie so nennen. Zum Beispiel der Steve Jobs in unserer Zeit, oder? Ein bekanntes Beispiel. Interessant ist ja, spannend, dass ausgerechnet in der Businesswelt so der Begriff gewählt worden ist. Schließlich ist ja der Evangelist eng mit dem Evangelium verwandt und der guten Botschaft von Jesus. Aber scheinbar hat der Begriff irgendetwas an Qualität und an etwas daraus sagen, was die so übernommen haben. Wo der Begriff irgendwie mit Leben füllt. Und wenn die Leute so schwärmen können von einem Produkt, das nur gerade auf einen Lebensbereich bezogen ist, und nicht mal einen Ewigkeitswert hat, oder vielleicht für ein paar Tage besser oder für 10 Jahre ein gutes Auto, wie auch immer. Wie viel mehr soll es uns doch auch Freude machen, unser Glaubensevangelium mit Begeisterung zu leben und weiterzugehen. Etwas, das ja unser Leben so verändert hat und ja, ganz neue Perspektiven gegeben hat, wo wir das Evangelium haben dürfen erleben. Und auch etwas, das Ewigkeitswert hat, das nicht nur auf dieser Erde Bestand hat, sondern bis in die Ewigkeit. Wir wollen uns heute Morgen auf die Suche machen, wie die Begeisterung uns erhalten kann bleiben, aber auch, wie dass sie kann genommen werden kann, was es da für Sachen kann geben. Und ich habe dazu hier aus Offenbarung den Bibeltext genommen, den ich jetzt mit euch lesen möchte. Und dort steht: Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lüger entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Aber von diesem Tag an habe ich schon... Entschuldigung. Warte, sag ich schnell. Ja, gerade das Zuhören. Hä? Ah ja, genau. Irgendwie fällt mir. Ah, da. Nein, ich muss kehren, excuse. Ich habe blöd ausgedrückt. Erinnerst du dich, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen. Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Da ist in der sogenannten Endzeit geschrieben, in der Offenbarung. Und ich weiß nicht, was euch als erstes so aufgefallen ist in diesem Text. Jesus tut da eigentlich so Dienste aufzeigen, die die Gemeinde bzw. die Gläubigen gut gemacht haben. So fängt er ja an, oder? Das und das und so, das hat er gut gemacht. Er lobt sie für ihre harte Arbeit, dass sie geduldig sind, dass sie böse Menschen nicht geduldet haben in der Gemeinde, dass sie falsche Apostel geprüft haben und dass sie auch gelitten haben, ohne aufzugeben. Eigentlich mega wichtige Merkmal auch von einer Gemeinde. Also es scheint es so, dass die Gemeinde Jesus mega treu und eifrig gedient hat. Und das sind ja Merkmale, die ich jede Gemeinde ein Stück weit aufweisen soll. Aber er bemängelt etwas an ihnen. Und da sind wir jetzt eben bei auch ein Stück weit, was ja unsere Begeisterung ausmacht. Er bemängelt an ihnen, dass sie die erste Liebe an Jesus verloren haben. Sie haben zwar die Sachen irgendwie tun, aber nicht mehr aus dieser ersten Liebe raus. Und wo ja soll Grundlage bilden. Und gemeint ist mit dem wirklich so eine tiefe Liebe und eine Leidenschaft für Jesus und sein Wort. Und scheint, hat das die Gemeinde einmal gehabt. Also ist nicht so, dass sie das noch nie gehabt hat, aber jetzt sind sie irgendwie so in das Laufen reingekommen, machen und tun und haben sich so ein bisschen von dieser Liebe einfach entfernen. Ich weiß nicht, wenn du schon länger im Glauben an Jesus unterwegs bist, hat es irgendwann einmal einen Zeitpunkt gegeben, ich glaube, da könnten wir jetzt alle wahrscheinlich irgendwann mal so einen Zeitpunkt erzählen, wo man sich entschieden hat, wo man den Jesus erkannt hat und sich dann entschieden hat, nachzufolgen. Das wäre sicher noch spannend, auch wenn man sich noch nicht so gut kennt, mal zu fragen, hey, wann war bei dir so der Zeitpunkt gewesen, wo du dich entschieden hast, Molly, mach mich auf den Weg, ich mit dem Jesus unterwegs zu sein. Und bei vielen hat die Nachfolge so ungefähr mit so einem Gebet oder mit dem Bekenntnis angefangen, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, wie es so ein bisschen für uns dann angefangen hat. Lieber Gott, danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Das tut mir aufrichtig leid. Jesus Christus, danke, dass du meinen Alleingang und alle meinen Sünden vergeben hast, weil du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich will dir vertrauen und bitte dich, komm in mein Leben. Sei mein Erlöser und Herr. Lass mich deine Liebe erfahren und deine guten Absichten für mein Leben erkennen. Irgendwie so in dieser Form hat es, glaube ich, bei den meisten von uns hat's mal irgendwie so ein Bekenntnis gegeben, wo du, oder wo du eine Offenbarung gehabt hast, hey, da ist wirklich ein Jesus da, der das Leben gegeben hat für mich und wo ich all meine Schuld, alles, was ich tue, ihm kann angeben, er ist für mich ein Kreuz. Und Personen, die insbesondere im Umfeld ja aufgewachsen sind, und die noch nie so etwas mit dem Evangelium am Hut hatten, die erleben das manchmal so ein bisschen radikaler. Also da hörst du manchmal so Geschichten, ich bin im Bett gelegen und dann habe ich den Eindruck, ich sollte heute vielleicht, gehst vielleicht auf Instagram und dann ist dort eine Predigt gekommen, die du gehört hast und dann habe ich erkannt, ah, da ist Jesus, da ist der Sinn von meinem Leben, oder? So Geschichten. Oder ich war im Gefängnis und so weiter. Oder halt andere Sachen. Ich war auf der Suche nach dem Sinn vom Leben Und dann habe ich das gefunden oder ich habe mich nicht geliebt gefühlt und anerkannt. Und dann habe ich gemerkt, da ist ein Gott da, der mich liebt. Und aufgrund dessen hast du gemerkt, hey, das ist das, was mich anspricht, das Evangelium. Und dann hat es so eine Zeit gegeben, wo du wirklich so, das gehört mir dann auch, ah, da, die Personen, die wollen nur noch Bibel lesen, wollen allen von dem erzählen und so. Wo wirklich so erkannt haben, hey, Gott hat mich so viel so von so etwas Grossem frei gemacht. Und jetzt will ich da auch etwas weitergeben. Ich persönlich bin im christlichen Umfeld aufgewachsen und glaube, die einen von euch auch. Und ich würde sagen, ich habe mehr so einzelne Gotteserfahrungen gemacht. Für mich ist jetzt da, ich kann jetzt nicht gerade sagen, an dem 5. Januar 1991 oder so. Das sind so mehrere Abfolgen gewesen. Und ich würde aber schon sagen, dass ich so im Alter von 17, ich weiß nicht mehr genau, eine Begegnung hatte in einem Gottesdienst, wo ich wirklich so eine tiefe Sündenerkenntnis hatte. Und mir so bewusst geworden ist, dass ich mit meinen Taten Gott nicht genügen kann. Und dass ich genau gleich die Gnade von Gott brauche und dass Jesus auch genau für meine Schuld ans Kreuz haben müssen, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht gerade einen umgebracht habe, wisst ihr, wie ich meine. Wenn man so ein bisschen christlich aufgewachsen ist, oder, dann hast du manchmal so das Gefühl, dass du so ein bisschen an den Taten abmessen. Dabei ist das ja etwas viel Größeres, ist ja nicht ein Tat, allgemein einfach nicht mit Gott unterwegs ist, sondern ich gebe mein Leben jetzt dir an. Aber von dem Tag an habe ich schon den Eindruck, habe ich Gott nochmal in einer größeren Dimension kennenlernen, wo ich weiss, die Erkenntnis hatte, hey, ich kann es gar nicht ohne ihn und ich will es gar nicht ohne ihn. Und er hat mir so eine Freude und eine Begeisterung ausgelöst, anderen auch von dem Jesus und seiner freimachenden Botschaft zu erzählen. Aber auch Zeit mit ihm zu verbringen, in der Bibel zu lesen und zu beten. Und ich würde nicht sagen, dass ich das vorher nicht gemacht habe. Ich war auch Ehrenleiterin und so weiter, aber es hat dort einfach nochmal eine tiefere Leidenschaft gegeben und irgendwie so, wie eben nicht aus Leistung raus, sondern aus dieser Kraft Gottes raus können zu leben. Ich persönlich denke gerne an die Zeit zurück und die Erlebnisse, die ich dazu mal auch gemacht habe und ermutige mich auch immer wieder in Zeiten, wo ich vielleicht den Eindruck habe, ich bin nicht mehr so nah in dieser ersten Liebe. Dann muss ich mich immer wieder auch an das Erlebnis zurückerinnern und sagen, hey, dort hast du wirklich erkannt und das ist heute noch genau gleich. Und so denke ich es auch immer wieder gut, denke mal immer wieder so an unseren Anfang zurück, weil dort haben wir wirklich, glaube ich, so eine tiefe Erkenntnis gehabt, was der Jesus für unser Leben bedeutet. In der Ehe, oder gerade wenn Ehen in Krise sind, hört man ja auch immer wieder, dann fragst du so dort, was hat dich am Anfang, wo du deinen Mann kennengelernt hast, was hat dir denn so gefallen? Also sie machen das ein bisschen ähnlich und dann musst du mal anfangen aufzählen und so. Und dann kommt vielleicht mega Schwärme und dann merkst du so, ja stimmt, irgendwo habe ich mal angefangen und so. Und das waren mega Sachen, die mir eigentlich mega gefallen haben. Und das kann dann auch wieder etwas auslösen, dass man sagt, ja vielleicht lohnt es sich jetzt auch eine schwere Zeit auszuhalten, eine Krise und wieder weiterzugehen. Das finde ich noch spannend, dass sie dort das eigentlich noch so ähnlich machen, so zurück in Ursprung. Im Hebräer 10,32 heißt es nachher auch, erinnert euch an die Zeit, als ihr die Wahrheit Gottes gerade erst erkannt hattet. Damals musstet ihr viel ertragen, aber ihr habt geduldig durchgehalten. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Also scheinbar ist nicht einfach, gehört es wirklich dazu, dass der Mensch auch herausgefordert ist, in dem unterwegs sein mit Jesus, dass man da vielleicht nicht immer immer in der Begeisterung immer gleich ist, sondern dass es immer auch wieder wie eine Entscheidung ist, hey, erinnere dich an die Zeit, wo es noch anders war und bleib dran, es wird sich lohnen, auch durch die Zeiten durchzugehen und dich wieder an das zu erinnern. Im Unterwegssein mit Gott merkt man ja auch, dass das Leben nicht nur reibungslos abläuft. Zum Beispiel in der Familie gibt es vielleicht Herausforderungen, die sind nicht gelöst bei deiner Bekehrung oder wenn du dich für Jesus entschieden hast. Es kann sein, dass du am Arbeitsplatz Schwierigkeiten hast. Vielleicht wirst du auch abgelehnt, wenn du das Evangelium erzählst. Oder die Leute springen dir nicht gerade nach, wenn du von Jesus erzählst, sondern tun dich eher belächeln oder so. Und da kann auch, dass da manchmal dann auch so ein bisschen vielleicht Begeisterung kann dämpfen. Aber in dem Sinne sagt, es steht im 1. Petrus nachher: Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht vor Freude und Jubel erfüllt sein. Unsere Quellen von der Freude sollen nicht unsere Umstände sein. Das lesen wir immer wieder in der Bibel. Lasst euch nicht beirren von den Umständen um euch herum. Lasst wegen dem nicht in eurer Begeisterung nachher für das Evangelium, für Jesus. Ich habe diese Woche, das hat mich auch so mega berührt, habe sie so ein Filmchen gezeigt, wo sie in der Ukraine sind und mitten in den Kriegstrümmern mit den zerbombten Häusern und so, machen sie Worship. Und es hat mir so ein eindrückliches Bild gedacht. Genau das ist das, was Jesus uns schenken will, dass wir unsere Begeisterung, unsere Liebe eben aus ihm herauskommt und nicht von den Umständen abhängig ist. Und es ist für uns vielleicht manchmal noch einfach, in dem Umfeld, wo wir jetzt vielleicht gerade sind, da so zusammenzukommen. Aber wenn du dir mal so vorstellst, dass wirklich rundum dein Haus und alles so zerstört ist und in dem Sinne gleich Gott kann loben. Und auch einfach in unseren Herausforderungen innen. Die mahnenden Worte von Jesus an seine Gemeinde, eben, sie sollen wieder zurückkommen zu dieser ersten Liebe, zeigt uns auf, dass Christen an der persönlichen Beziehung zu ihm mangeln kann, auch wenn sie die richtigen Sachen tun und sogar um Christi willen leiden, auf sich nehmen. Die Epheser haben zwar Gott ihren Dienst tun, aber sie haben es eben irgendwie gleich aus sich selber herausgemacht. Und das soll uns auch lehren, dass Beziehung zu Gott nicht primär darum geht, hart für Gemeinde arbeiten. Also natürlich sind wir froh, wenn Leute mithelfen. Genau, aber zu dem noch nachher. Die Wahrheit zu erkennen und für sie einzutreten, Gottes Gebot zu halten und Gottesdienste besuchen, das ist nicht das, was es eigentlich ausmachen soll. Jesus möchte vor allem, dass die Menschen in seiner Gemeinde inniger und aufrichtiger Liebe zu ihm selber leben und unterwegs sind. Auch wenn wir da Gottesdienst machen, geht es nicht darum, dass da jetzt irgendwie wir mehr Leute haben, sondern unser Anliegen ist, wir haben das gerade diese Woche auch gehört, dass Menschen Jesus können begegnen. Das ist unser Herzensanliegen, dass wir Gottesdienste gestalten können, warum ist, dass Menschen Jesus können begegnen. Das muss unser erstes Ziel sein. Und Gott sucht nicht primär Diener für sein Reich, sondern Söhne und Töchter. Unsere primäre Ausrichtung soll sein, in dieser Kindschaft zu leben und aus dem heraus kommt unsere Freude zu dienen. Und wisst ihr auch was? Wenn man aus dieser Freude und aus dieser Leidenschaft heraus von Jesus dient, ist man viel weniger anfällig für Eifersucht, für Stress, anderen zu gefallen, auch ein Stück weit vielleicht Frust, wenn etwas nicht so läuft, wie man es will, weil man ja, es aus Jesus heraus macht. Und wenn man weiss, mit Jesus zusammen bin ich an diesen Platz angestellt, dann mache ich es. Dann ist es anders, wenn du das Gefühl hast, ich muss dort sein. Aber wenn du von Jesus eine Berufung, einen Auftrag hast, wo du spürst, ich bin an diesem Platz, dann kannst du auch durch Krisenzeiten durchgehen. Man ist auch weniger anfällig auf Überheblichkeit, über andere zu denken, ah, der macht nicht und so. Ah, jetzt habe ich wieder so viel investiert und der tut nicht und so. Wenn wir das aus der Liebe von Jesus heraus machen können, sind wir viel weniger anfällig, dass so Gedanken in uns Raum einnehmen können. Weil wir sind Teilhaber von seinem ewigen Friedensreich. Und unser primärer Auftrag ist es, Menschen in die Beziehung zu dem Vater zu führen. Und das können wir ja nur, wenn wir selber auch in dieser Beziehung leben. Ein Beispiel von der Ebene. Erst kürzlich habe ich erfahren, ja, vielleicht wissen ihr jetzt das schon alle anderen lang, dass die Traube eine von diesen Frucht ist, wo gerade ein Fühlungsprozess anfängt, wenn man sie wegnimmt vom Rebstock. Das ist bei vielen anderen Früchten nicht so. Das ist noch spannend. Die tun wie weiter. Also wenn du jetzt eine Melone nimmst oder so, die verfault nicht gerade. Aber bei der Traube ist es so, dass gerade ein Fühlungsprozess anfängt. Und ich finde es ganz spannend, dass Jesus genau das Beispiel nimmt, wo er sagt, wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr Frucht. Das lesen wir hier im Johannes 15,5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und darum ist es so, ja, macht so viel aus und ist so primär, dass wir uns als allererstes um unsere Beziehung zu Gott kümmern und mit ihm unterwegs sind. Und aus ihm heraus kann nachher auch ein anderes kommen, fließen. Wie geht es jetzt, dass wir ein begeistertes Leben bis zum Ende führen in dieser Liebe? Hat es da ein paar praktische Tipps? Also ja, ein paar, nicht nur praktische Tipps, aber einfach ein paar Anregungen. Prioritäten setzen. Die aufrichtige Liebe zeigt sich in unseren persönlichen Prioritäten. Nehmen wir uns regelmäßig die Zeit für die persönliche Beziehung mit Jesus, dem Vater, im Gebet, im Lesen von der Bibel. Und zwar nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil wir ihn tiefer wollen erkennen. Es geht nicht darum, ah, jetzt habe ich heute wieder 5 Minuten Bibel gelesen, ah, jetzt habe ich es gerade nicht geschafft, ah, jetzt muss ich gestern für 10 Minuten oder so, sondern mit der tiefen Sehnsucht, dem Gott näher zu kommen und ihn immer mehr zu erkennen. Für Gott ist es viel wichtiger, wer du wirst, als was du machst. In Petrus 3,18 steht: Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre, jetzt in dieser Zeit und dann am großen Tag der Ewigkeit. Also es gibt Möglichkeit wirklich, dass man den Jesus immer besser kennenlernen kann. Und manchmal vielleicht, wenn man schon länger im Glauben unterwegs ist, denkt man, ja, weiß ja da schon und dort schon und das habe ich schon gehört und das und so. Aber die Sehnsucht, die uns soll eigentlich das Leben lang bleiben, den Jesus immer besser kennenzulernen. Und er hat noch so viel mehr parat für uns, was er uns zeigen möchte. Wir nehmen erst noch das Beispiel in Sinn gekommen von Maria und Martha. Das Beispiel möchte ich euch kurz lesen, weil es mich einfach immer wieder berührt und so viel sagt, wo Jesus Prioritäten setzt. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Martha setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ja, vor kurzem der Satz gehört: Wenn Satan dich nicht zur Sünde verführen kann, wird er dich beschäftigen. Ich denke, für unsere Leistungsgesellschaft sehr passend. Er wird dich mit so vielem beschäftigen, dass du gar keine Zeit mehr hast, eben dir ja, auch Zeit nehmen für die Beziehung zu Gott. Der nächste Punkt, den ich noch genommen habe, ist, sich aufs Gute konzentrieren. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist, die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Je mehr wir uns mit dem auseinandersetzen, was Gott von uns denkt und will, desto mehr wird das abnehmen, was unseren Glauben schwächen will. Zum Beispiel in unserer Gesellschaft ist ja zum Beispiel so Streben nach Reichtum und Besitz sehr hoch. Und schon, also das war schon in der Bibel so gewesen. Darum, es wird recht viel über Geld geschrieben. Und auch, dass das Besitz und Geld wirklich auch zu einem Gott werden kann. Und dass da im Gegensatz zu Gott kann stehen kann, oder wenn man dann, sie sagen dem, am Mammon dienen. Und da ist gerade in unserer Gesellschaft, glaube ich, wirklich eine Herausforderung. Wir können uns so vieles erkaufen, wir können uns so vieles besorgen. Wir haben da viele Freiheiten auch drin. Und ja, da sind wir wirklich auch herausgefordert. Aber je mehr wir mit dem Gott unterwegs sind, je mehr wird er uns aufzeigen, was bei ihm wichtig ist, was er für Werte hat. Und ihm unsere Schwachheit angeben, ist mir auch so ein wichtiger Punkt. Gerade auch, wenn man merkt, hey, irgendwie habe ich ein bisschen nachgelassen in meiner Begeisterung, in dem Führen von Jesus, darf man das ihm auch total ehrlich sagen und ihm einfach angeben und sagen, ich kann dies oder jenes nicht, aber ich weiss zum Beispiel, mit deiner Hilfe kann ich da wieder rauskommen, auch mit Herausforderungen. Mit deiner Hilfe kann ich vielleicht auch von Sucht oder so wegkommen, die mich auch trennen von dir. Die Verdammnis über unsere Schwachheit bringt uns nicht näher zu Gott, sondern eher davon weg. Die Freude und der Friede können schwinden, aber ein Bekenntnis von unserer Unzugänglichkeit kann uns neue Freiheit geben. Ich merke das immer wieder, wenn ich so in dem Selbstmitleid oder so in dem Minus bin, ah nein, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft und so. Das bringt mich nicht näher zu Gott, im Gegenteil, das trennt mich irgendwie wie, also es trennt mich wie von ihm. Aber wenn ich sage, hey Jesus, ich habe es nicht geschafft und ich weiß, ich schaffe es, ich brauche deine Hilfe. Das ist viel der Weg, wo Gott uns anbietet und sagt, ich komme in eurer Schwachheitshilfe, ihr müsst es gar nicht alleine. Hingegen, wenn wir uns nur dann so streng sind miteinander und so ein Richter, dann trennt das uns eher von Gott. Und einfach bereit sein, ja, ich bin auf dem Weg mit Jesus unter seiner Gnade. Wir sind einfach unterwegs in dieser Welt mit Freude, aber auch mit Herausforderungen. Und wir dürfen da mit ihm durchgehen, mit all unseren Schwächen und auch Unzugänglichkeiten. Dann noch als letzten Punkt habe ich bis Teil von einer Gemeinde oder Gemeinschaft. Eine geistliche Familie zur Ermutigung und Unterstützung. Ich finde, das hat mich jetzt gab schon die letzten 30 Jahre so durch den Glauben durchgetragen. Einfach in einer verbindlichen Gemeinschaft auch dürfen dabei sein und können dabei sein. Ermutigung zu erleben, Unterstützung zu bekommen, aber vielleicht auch eine Person, die dir etwas zutraut. Auch das kann ihm ermutigen. Aber auch mal eine Ermahnung aussprechen in Lebensphasen kann auch sehr hilfreich sein, wenn wir einfach Leute um uns herum haben, wo wir mit ihnen können unterwegs sein in diesen verschiedenen Lebensphasen. Und auch die Möglichkeit, um Gaben einzubringen und zum Wachstum. Darum habe ich vorher so gesagt, die Bibel vergleicht eben die Gemeinde immer wieder mit einem Leib. Wo jeder so seine Aufgabe hat, den Fuß, die Hand, und jeder hat wie eine andere Aufgabe. Und wenn wir miteinander so zusammen sein und unterwegs sein und zusammen arbeiten, dann haben wir so eine Vielfalt. Und ich glaube, da ist so etwas Wertvolles und so etwas Geniales, was sich Gott auch gerade bei der Gemeinde ausgedacht hat. Und gerade auch das Wachsen an der Liebe aus 1. Korinther 13, da ist nicht einfach gesagt worden, irgendeine Gesellschaft drin, sondern das ist in eine Gemeinde gesagt worden. In einen Gemeindekontext. Und ja, in der Gemeinde ist auch nicht immer nur alles einfach. Wir alle haben auch unsere Ecken und Kanten und Sachen. Aber dort drin, auch in der Liebe zu wachsen, es macht auch Freude, so miteinander zu lernen. Hey, wir sind auch miteinander durch Schwierigkeiten durchgegangen. Wir haben einander auch annehmen mit unseren Ecken und Kanten und haben auch der Liebe dürfen wachsen. Und dann nicht zuletzt auch die Begeisterung, wenn man etwas zusammen gestalten kann. Ich habe zum Beispiel immer mega Freude, wenn wir so einen Brunch zusammen machen können. Wie viele helfende Hände und dann hat man so ein riesiges Ding. Und es ist mega cool, wenn man dann da miteinander so zusammen auch wirklich beitragen kann. Vor kurzem habe ich von einer Gemeinde gehört, sie sind noch recht grösser als wir, aber die haben eine Hochzeit in einer Location gemacht. Und dann haben die auch Deko und Torte und alles und so haben sie mitgebracht und so. Und dann haben die gesagt, hey, ihr seid ja richtige Eventmaschine hier als Gemeinde. Und ja, ich sehe das auch so. Oder? Wir haben so viel Potenzial, so viele Möglichkeiten auch da. Und das Gefühl, wir könnten uns sogar ein Stück selbst versorgen, wenn es einmal nötig sein müsste, was man ja auch nie weiss. Ja, somit wäre ich am Ende. Ich würde euch noch die Frage, wo stehst du mit deiner Begeisterung von deiner ersten Liebe? Und was könnte vielleicht für dich gerade ein konkreter Schritt sein, damit die Begeisterung auch wieder ja, zunimmt? Und wo du sagst, da möchte ich mich wieder vielleicht mehr in den Bereich von meinem Leben auch investieren, weil ich merke, dass da meinem Glauben gut, das hilft meiner Leidenschaft. Und ja, danke Jesus, dass du mit uns unterwegs bist, in jeder Lebensphase, in jeder Situation inne und dass wir ja, uns immer einfach wieder nach dir dürfen ausstrecken und nach dem, was du für uns parat hast. Danke vielmals. Darf man aus deiner Kraft herausleben und hilfst du uns immer wieder auch in unserem Leben einfach die richtigen Prioritäten zu setzen, dass wir bis zum Ende einfach voller Leidenschaft und Liebe in deinem Reich dürfen unterwegs sein. Danke vielmals. Amen.